Ich lese den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 17. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram. Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam der Vater von Abia. Abia von Asa. Asa von Josaphat. Josaphat von Joram. Joram von Usia. Usia von Jotham. Jotham von Ahas. Ahas von Hiskia. Hiskia von Manasse. Manasse von Amon. Und Amon von Joschia. Joschia war der Vater Jojakins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Jojakins. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Serubabel der Vater von Abihud. Abihud von Eliakim. Eliakim von Azor. Azor von Zadok. Zadok von Achim. Achim von Elihud. Elihud von Eliasar. Eliasar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen.
Hallo auch nochmal von mir. Es ist schön, heute hier zu sein, auch wenn wir hier im City-Saal eine kleine Runde sind, weiß ich, dass es zu Hause bei euch am Computer vielleicht auch noch einige gibt, die irgendwie zuschauen. Auch ein herzlich willkommen von mir nochmal an euch. Ich bin Tobias, ich bin Pastor von Mittendrin und ich freue mich wirklich, heute über gute Nachrichten zu sprechen und euch da ein bisschen mit reinzunehmen, denn ich glaube, wir sehen uns ja alle nach guten Nachrichten. Ich habe gerade schon eine gute Nachricht gehört, denn kurz vor dem Gottesdienst war auf einmal das Internet so schlecht, dass wir dachten, der Stream wird vielleicht nicht funktionieren. Und dann geht der Gottesdienst los und das Internet funktioniert. Und ich hoffe, ihr könnt auch gerade alle zu Hause noch mithören und mich verstehen. An meinen Worten soll es hoffentlich nicht liegen. Ich hoffe, die sind verständlich. Wir haben ja heute bereits den zweiten Advent. Wir befinden uns also mitten in der Vorweihnachtszeit. In 2,5 Wochen ist schon Weihnachten. Und ich habe euch deswegen einen richtig tollen Weihnachtstext mitgebracht heute in diesem Gottesdienst, worüber wir gerne sprechen möchten. Und ihr habt es ja gerade schon in der Textlesung gehört. Ich gebe zu, dieser Text eignet sich nicht so super für ein Krippenspiel. Also man bräuchte sehr viele Schauspieler und alle hatten eine nur sehr kurze Rolle. Und es ist vielleicht auch etwas mühsam, diesen Text so zu lesen, zu hören. Und trotzdem beginnt das Matthäusevangelium, eines von diesen Biografien über das Leben von Jesus, beginnt nicht mit der Geburt Jesus und der Erzählung davon und diesen Geschichten, die wir vielleicht schon mal gehört haben, von Engeln und Hirten. Nein, sie beginnt mit diesem Stammbaum. Und vielleicht sind das so Passagen, wenn du überhaupt mal manchmal in der Bibel liest, sind so Passagen, die man auch schnell mal überfliegt und man kommt dann zu den Texten, die einen vielleicht wirklich interessieren. Aber ich kann euch versprechen, und das möchte ich mit euch heute ein bisschen anschauen, dass in diesem Stammbaum wirklich gute Nachricht drin steckt. Hier steckt wirklich gute Nachricht drin. Und dieser Bibeltext zeigt uns, glaube ich, drei gute Nachrichten. Und darüber möchte ich heute reden. Die gute Nachricht, die kein guter Rat ist. Gute Nachricht, die unsere Werte auf den Kopf stellt. Und gute Nachricht, die zu uns kommt. Zum ersten Mal zu dem ersten gute Nachricht, die kein guter Rat ist. Ich habe einen Bekannten, der hat mir die Geschichte erzählt oder was er erlebt hat. Und zwar war er auf so einer Veranstaltung mit Kindern in der Vorweihnachtszeit. Und da gab es alles, was so darüber, das dazugehört zu so einer Weihnachtsveranstaltung. Es gab eine Bescherung und so weiter. Und er schlug dann vor, sollen wir nicht auch noch die Weihnachtsgeschichte lesen? Und die Leiterin von dieser Gruppe war begeistert und meinte, ja, tolle Idee, welche Weihnachtsgeschichte denn? Und was sie meinte war, welche dieser vielen schönen, ermutigenden Geschichten, die es so rund um die Weihnachtszeit nicht gibt, schöne Märchen, welche Geschichte wollen wir denn lesen? Auf Netflix, ich weiß nicht, ob ihr Netflix habt und das guckt, gibt es im Moment eine unfassbare Zahl an inspirierenden, romantischen, bewegenden Weihnachtsfilmen, die uns jetzt in dieser Vorweihnachtszeit auf Weihnachten einstimmen sollen. Geschichten und Märchen. Und für viele von euch oder für manche von euch ist vielleicht diese Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel finden, auch eine von diesen schönen Geschichten, die irgendwie zu dieser Zeit dazugehören, zu dieser Weihnachtszeit, aber auch jetzt nicht viel mehr, sondern sie sollen uns ein schönes Gefühl geben. Aber Matthäus, der Schreiber von dieser Biografie von Jesus, der fängt nicht mit den Worten an, es war einmal, sondern er beginnt seinen Stammbaum, seine Biografie mit einem Stammbaum, mit der Ahnentafel von Jesus. Und er schreibt direkt am Anfang, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und was Matthäus damit macht, ist, dass er Jesus nicht irgendwie nur als einen weiteren Held in dieser Geschichte, in irgendeinem Märchen präsentiert, sondern er sagt, Jesus Christus ist ganz verwurzelt und fest in dieser Geschichte. Er ist eine historische Tatsache. Es ist wirklich passiert. In der Geschichte ist kein Märchen. Jesus Christus ist nicht einfach nur eine weitere Geschichte oder ein weiterer Held, auch nicht vielleicht nur einfach eine besonders gute, erfolgreiche Geschichte. Jesus ist nicht nur eine Metapher, sondern er ist real. Die Frage ist natürlich, und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gestellt, warum ist das überhaupt so wichtig? Warum ist das wichtig, dass das real ist? Denn in vielen Märchen und Geschichten, die wir lieben und die vielleicht auch gut sind, da ist es eigentlich völlig egal, ob das wirklich passiert ist oder ob das nur eine Geschichte ist. Also wir wissen ja auch, wenn wir irgendwie ein Märchen gucken oder irgendeine inspirierende Geschichte, uns einen Film darüber ansehen oder lesen, dann wissen wir ja auch, es ist nicht passiert und trotzdem ist es gut, weil ihr Zweck ja auch gar nicht dafür da ist, etwas zu berichten, was passiert ist, sondern sie sollen uns inspirieren, sie sollen uns weiterbringen. Vielleicht ein Netflix-Film, den man guckt und da gibt es so einen alten, griesgrämigen Mann, der immer unfreundlich ist, alle Mitmenschen eigentlich hasst. Und dann an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit begegnet er so einem kleinen Kind, das ihm etwas Gutes tut, ihm Liebe schenkt und dieser Mann lässt diese Wut auf Menschen, die er hat, lässt er fallen und er verändert sich. Es inspiriert uns und es soll uns inspirieren, auch etwas Gutes zu machen. Und das ist der Zweck von den Geschichten und da ist ja egal, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Wie Wilhelm Busch immer gesagt hat, und die Moral von der Geschichte. Also was können wir daraus mitnehmen? Und diese ganzen guten Märchen und Geschichten, die geben uns einen Rat für unser Leben mit, wie wir leben sollen, was wir lernen können. Aber Matthäus drückt hier in diesem Stammbaum, in dem er den ganz am Anfang stellt, drückt er etwas aus, indem er sagt, das ist keine von diesen weiteren Geschichten. Das ist kein guter Rat, der uns inspirieren soll, sondern es ist gute Nachricht. Und ich glaube, besteht ein Riesenunterschied zwischen gutem Rat und guter Nachricht. Ein guter Rat ist ein Hinweis, wie ich mein Leben leben soll, dass es besser ist. Und eine gute Nachricht ist ein Bericht über etwas, was bereits passiert ist. Ein Rat fordert dich und mich heraus, etwas zu machen. Eine Nachricht drückt etwas aus, was bereits gemacht wurde. Zum Beispiel stellt euch vor, jetzt in dieser Weihnachtszeit, ich weiß nicht, ob ihr einen Partner habt, vielleicht auch euer WG-Mitbewohner oder was auch immer. Ihr habt auf jeden Fall nur noch kurz bis Weihnachten und eure Frau kommt auf euch zu und sagt, wir müssen noch fast alle Geschenke besorgen, wir müssen für die 3 Feiertage müssen wir Essen einkaufen und gibt euch so eine Riesenliste mit 6 verschiedenen Läden, wo ihr einkaufen müsst, an die Hand und sagt, ey, nachher nach der Arbeit, geh bitte noch hin und geh das einkaufen. Aber sie ist so lieb und sagt, gebt euch Tipps, macht kleine Anmerkungen. Geh als erstes in den Laden, der macht schon früher zu. Da findest du es ganz hinten bei der Milch, da steht immer der besondere Käse und so weiter. Viele Tipps und gute Ratschläge, wie du das gut hinkriegen willst. Und dann arbeitest du 8, 9 Stunden, bist eh schon platt und holst dann, ah ja, da war ja noch was, holst diese Liste raus und guckst durch und siehst die Tipps und denkst, ja, danke, danke, dass ich das jetzt machen kann. Die Tipps, die helfen mir. Auf einmal klingelt dein Handy und du kriegst eine WhatsApp-Nachricht und liest, Schatz, komm nach Hause, ich habe schon eingekauft, lass uns einen Glühwein trinken. Das ist gute Nachricht, außer ihr geht gerne einkaufen in der Vorweihnachtszeit, aber für mich wäre das gute Nachricht, einfach nach Hause zu kommen. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, wir bekommen überall in unserem Leben immer wieder gute Ratschläge, gute Tipps, so wird dein Leben besser und das musst du machen, dann klappt es vielleicht. Und das ist ja auch gut, aber gleichzeitig stressen sie uns und die laugen uns aus. Und ich glaube, das, wonach wir uns wirklich sehen, sind nicht nur gute Ratschläge, sondern gute Nachrichten. Und im Kern vom christlichen Glauben geht es nicht um gute Ratschläge, sondern es geht um eine gute, befreiende Nachricht. Und in diesem Text, den wir jetzt vorhin gehört haben, dieser Liste von vielen, vielen Namen, steckt so eine gute Nachricht drin. Und lasst uns da mal ein bisschen genauer reinschauen. Das ist mein zweiter Punkt, gute Nachricht, die unsere Werte auf den Kopf stellt. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen und direkt am Anfang von dem Buch wird eine Geschichte erzählt. Der Autor beschreibt da eine wahre Geschichte, nämlich von einer Begebenheit, die ein Freund von ihm erlebt hat. Dieser Freund arbeitete in Chicago mit Prostituierten und Obdachlosen. Und er beschreibt eine Situation, die er mit einer Frau erlebt hat. Und die möchte ich euch einmal mal vorlesen, auch wenn sie an manchen Stellen vielleicht ein bisschen hart ist zu hören. Und ich lese sie euch vor. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, war krank und außerstande, ihr 2-jähriges Töchterchen durchzubringen. Unter heftigem Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, die gerade erst 2 Jahre alt war, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiente sie durch die Prostitution der Tochter mehr, als sie selber in einer ganzen Nacht anschaffen konnte. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Ich ertrug es kaum, diese schmutzige Geschichte anzuhören. Dazu kam noch, dass sie mich damit strafbar machte. Ich bin nämlich verpflichtet, Fälle von Kindesmissbrauch zu melden. Ich hatte keine Ahnung, was ich dieser Frau sagen sollte. Dann fragte ich sie schließlich, ob sie jemals daran gedacht habe, in einer Kirche um Hilfe zu bitten. Ich werde nie den Ausdruck von purem, naivem Schock vergessen, der über ihr Gesicht huschte. Kirche? Rief sie. Was soll ich denn da? Ich fühle mich sowieso schon schlimm genug. Da würde ich mich nur noch schlechter fühlen. Es ist eine krasse Geschichte, die sich bei mir wirklich eingebrannt hat. Und gerade auch als Vater finde ich es schrecklich, sowas zu hören. Und das ist Realität, auch im Moment in dieser Welt. Diese Frau, völlig am Ende, verzweifelt unter Tränen, ohne Hoffnung, so verzweifelt, dass sie ihr eigenes Kind verkauft, völlig am Ende. Aber Kirche? Das verbindet sie nur mit dem Gefühl von überheblichen, super frommen Leuten, die sie nur noch weiter abwerten würden. Kirche, das ist ein Ort für die es richtig machen, die Frommen, die sich an die Regeln halten. Und dort sind die Leute, die vielleicht nur noch von oben herab mitleidig auf solche Leute schauen und man sich irgendwie am Ende nur noch schlechter fühlen würde. Und ich weiß nicht, was deine Sicht auf Kirche ist. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen und Erlebnisse mit Kirche oder mit Christen gemacht hast. Vielleicht auch schlechte, vielleicht auch noch gar keine. Aber ich glaube, dieser Text hier heute lädt uns dazu ein, zu entdecken, wie skandalös und radikal anders Weihnachten und vor allem Jesus Christus selbst sind. In diesem auf den ersten Blick vielleicht etwas langweiligen und mühsamen Text steckt pure, atemberaubende Gnade. Ich weiß nicht, so ein Stammbaum, ob irgendjemand von euch in der Familie auch so einen Stammbaum hat. Mein Onkel hat sich vor ein paar Jahren mal wirklich die Mühe gegeben und hat viel Zeit und Kraft investiert, Ahnenforschung zu betreiben. Und wir als meine Familie, Familie Clement, wir können jetzt unsere Nachfahren bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Ich finde das sehr cool. Andere von euch vielleicht jetzt gar nicht so spannend, aber das ein Stammbaum, für uns spielt das nicht so viel eine große Rolle. Aber ich glaube, um zu verstehen, warum Matthäus das hier macht, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, welche Rolle damals Biografien und Stammbäume gespielt haben. Welche Rolle ein Stammbaum damals für die Menschen hatte in der damaligen Zeit. Ein Stammbaum, der zeigte einem, wer man wirklich ist. Man kann es vergleichen wie heutzutage mit so einem Lebenslauf. In einem Lebenslauf sollen ja auch bestimmte Dinge drin vorkommen, die uns möglichst in einem guten Licht dastehen lassen. Also wenn ich mich bewerbe, will ich das. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, es hat so Phasen in meinem Leben gegeben, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich die nicht zur Sprache bringen muss und dass ich die unter den Teppich kehren könnte, das wäre ganz gut. Wenn ihr zum Beispiel feststellt beim Schreiben eures Lebenslaufes, okay, ich habe 2 Jahre meines Lebens bei meinen Eltern im Keller mit Computerspielen verbracht, dann ist das für so eine Bewerbung nicht so cool. Das wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Man versucht, das irgendwie rauszukriegen aus seinem Lebenslauf und zu verbessern. Und genauso war es damals mit so einem Stammbaum. Und wir wissen zum Beispiel von Herodes, einem Zeitgenossen von Jesus, der das ganz bewusst gemacht hat. Er hat bestimmte Namen aus seinem Stammbaum rausstreichen lassen, weil er sich für sie geschämt hat und hat auf der anderen Seite seine Biografen dazu angehalten, bestimmte Namen, die gar nicht mit ihm verwandt waren, in seinen Stammbaum reinzuschreiben, damit sie ein besseres Licht auf ihn werfen. Irgendwelche großen Namen, die seinen Stammbaum, seine Herkunft aufmotzen, damit die Leute denken, boah, das ist jemand. So wie wir es vielleicht bei einem beim Lebenslauf machen. Und das Ziel war es, Leute zu beeindrucken, die diesen Stammbaum lesen und denken, oh, das ist eine ganz besondere, mit den Nachfahren, eine ganz besondere Person. Und wenn wir jetzt den Stammbaum von Matthäus uns angucken, den ihr gerade gehört habt, dann stellen wir fest, dass Matthäus das komplette Gegenteil macht. Denn das Erste, was auffällt, wenn wir uns diesen Stammbaum angucken, ist, dass in diesem Stammbaum 5 Frauen vorkommen. Das ist für euch vielleicht jetzt nicht so verwunderlich heutzutage, aber damals war das ganz untypisch. Frauen kamen eigentlich nicht im Stammbaum vor. Sie galten da nicht. Sie waren Außenseiter aufgrund ihres Geschlechts. Aber in diesem Stammbaum von Jesus sind sie Teil. Ganz bewusst. Und dazu kommt noch, wenn man sich diese Geschichten ein bisschen näher anguckt, die finden die im Alten Testament, stellen wir fest, dass diese Frauen fast alle auch keine so eine besonders perfekte, fehlerlose Vergangenheit hatten. Also es waren nicht die super frommen und deswegen durften sie als Frauen doch da rein. Nein, 3 von diesen Frauen waren Ausländer. Vielleicht für uns auch nicht so verwunderlich, aber für das Volk Israel, das waren sozusagen religiöse Außenseiter. Sie durften nicht am israelitischen Gottesdienst teilnehmen. Und die Leser von diesem Stammbaum von Matthäus, denen ist wahrscheinlich die Spucke im Hals stecken geblieben, als sie das alles gelesen haben. Aber es geht noch weiter. Sie waren nicht nur Ausländer oder Heiden, sondern jeder einzelne Name ruft eigentlich eine sehr unrühmliche, ja, schreckliche Geschichte eigentlich auf. Denn manche von diesen Frauen waren im sexuellen Bereich ziemlich auf Abwegen unterwegs. Da ist zum Beispiel die erste Frau, die genannt wird, Tamar. Sie hat ein Kind bekommen durch den Inzest mit ihrem Schwiegervater. Sie hat sich als Prostituierte verkleidet, damit sie mit ihrem Schwiegervater schlafen kann und daraus ist ein Kind entstanden. Und dieses Kind, das aus dem Geschlechtsverkehr so einer Beziehung entstanden ist, ist hier im Stammbaum von Jesus, ist ein Vorfahre von Jesus Christus. Und auch die nächste Frau, Rahab, sie war nicht nur verkleidet als Prostituierte, sie war tatsächlich eine Prostituierte. Ruth, sie war eine Witwe und Ausländerin und es gab einen Mann, der sie heiraten sollte und der wollte sie absolut nicht heiraten. Und dann die vierte Frau, sie heißt Bathseba. Aber es ist vielleicht bei euch aufgefallen beim Lesen, vielleicht auch nicht, aber sie wird hier gar nicht mit ihrem Namen genannt in dieser Geschichte. Ihr könnt noch mal reinschauen in Vers 6, das ist nämlich sehr spannend, was hier steht. In Vers 6 heißt es, Isai, der Vater des Königs David. Und wahrscheinlich, wenn die Leute das jetzt so gelesen haben, endlich mal ein König in dem Stammbaum, ein besonderer, endlich mal ein bedeutender Mann. Aber dann schreibt Matthäus weiter, David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uria. Dieser kleine Satz, Salomos Mutter war die Frau des Urias, ruft für die Leser des Stammbaums eine der unrühmlichsten und schrecklichsten Geschichten eigentlich im Alten Testament auf. David war König und es war eine Zeit, wo er noch nicht König war. Er war vom Leben bedroht und er hatte dann Leute, die mit ihm gegangen sind. 30 Freunde, die ihr Leben riskiert haben für David. Und einer davon war Uria. Echt ein Freund von David, der echt alles für David gegeben hatte. Und dann kommt eines Tages diese Situation, David sieht die Frau von Uria, Bathseba, wie sie badet. Und er denkt sich, die will ich. Und er schläft mit ihr und Bathseba wird schwanger. Und David merkt, Mist, das kann nicht sein. Und er versucht, diesen Ehebruch zu vertuschen, indem er Uria töten lässt. Und dann Bathseba heiratet. Mit diesem einen Nebensatz ruft Matthäus hier diese schreckliche Geschichte auf. Und er lässt den Namen Bathseba nicht weg, weil Bathseba unwichtig ist oder weil Matthäus irgendwie frauenverachtend ist, sondern er schreibt, Salomos Mutter war die Frau des Urias und verpasst damit David eigentlich einen Schlag ins Gesicht. Aus dieser absolut sündigen, fehlerhaften, kaputten Familie stammt Jesus. Ehebrecher, Prostituierte, Ausgegrenzte und gerade auch die prominentesten männlichen Vorfahren, Juda und David, sind komplette moralische Versager. Sie sind noch unwürdiger als die Frauen. Die prominentesten Personen in der Geschichte Israels, könnte man sagen, König David, der auch genannt wird, ein Mann nach Gottes Herzens, er ist am unwürdigsten. Er begeht dieses Schlimme. Und vielleicht vergesst diese ganzen TV-Seifenopern, die ihr sehen könnt, wo der mit dem schläft und was es nicht alles gibt. Das gibt es alles ganz genau schon so hier in der Bibel, in Jesus' Stammbaum. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir uns vorstellen, dass das, was Matthäus hier schreibt, für die Leser von diesem Evangelium, für die ersten jüdischen Leser, total schockierend gewesen sein muss. Er hat ihnen vielleicht hier das Evangelium gesagt, hier, lest mal, und sie fangen an zu lesen, auf einmal, bam, diese vier Geschichten von diesen Frauen. Und das ist der Hintergrund von Jesus, so beginnt er. Und dann noch ein König, der Entsetzliches getan hat. Jesus Christus ist nicht nur gekommen, um gebrochene, von Gott getrennte Sünder zu retten, nein, er stammt sogar von ihnen ab. Nach seiner menschlichen Abstammung ist Jesus entstanden aus dem Inzest von Tamar mit ihrem Schwiegervater und aus dem Ehebruch von König David mit Bathseba. Und das ist total krass und was Matthäus hier so dick unterstreicht ist mit diesem Stammbaum, niemand hat es eigentlich verdient, Tamar nicht, Rahabe nicht und König David erst recht nicht. Und wisst ihr, warum all diese unmoralischen Personen trotzdem Teil dieses Stammbaums sind? Warum sie enthalten sind? Genau aus demselben Grund, warum wir Teil von Gottes Stammbaum sein können, nämlich aus Grund von Gottes Gnade. Es gibt diesen Stammbaum, der läuft, den haben wir gerade gelesen, der läuft auf Jesus zu und es gibt einen Stammbaum, der geht von Jesus aus, seine Familie bis heute und wir dürfen Teil dieser Familie sein, nur aus Gnade. Und das ist richtig gute Nachricht. Gott schämt sich nicht, mit Leuten, die gesellschaftlich, moralisch außen vor sind, in Verbindung gebracht zu werden. Nein, er liebt es sogar, genau mit solchen Menschen in Verbindung zu stehen. Und wenn er auf dein Leben schaut, oder wenn du auf dein Leben erstmal schaust und denkst, wenn das einer sehen würde, dann sagt Jesus, nein, ich stelle mich ganz bewusst dazu. Gott liebt nicht irgendeine zukünftige, bessere Version von dir, denn er liebt dich genau an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist. Und wir können genau aus demselben Grund Teil von dem Stammbaum sein wie Tamar, wie David, wie Bathseba, nämlich aus Gnade, völlig unverdient und geschenkt. Und das bedeutet, egal wie moralisch angesehen, egal wie erfolgreich du bist, egal ob du dein Leben auf die Reihe kriegst oder nicht, egal ob andere auf dich heraufschauen oder auf dich herabschauen, egal, was in der Vergangenheit dich vielleicht immer noch verfolgt, egal, für welche Dinge du dich schämst, die du früher getan hast oder die du immer noch tust, egal, ob du in einer heilen Welt lebst oder im absoluten Zerbruch, da ist Gnade für dich. Jesus hat durch seine Geburt, durch sein fehlerloses Leben an unserer Stelle, durch seinen stellvertretenden Tod für unsere Schuld dafür gesorgt, dass wir aus Gnade Teil dieser göttlichen Familie sein dürfen, sein können. Teil des Stammbaums von Jesus, genauso wie David, Bathseba und all die anderen. Und ich glaube, wenn das tiefer in unser Herz kommt, dann hat das Auswirkungen. Bei mir hat das Auswirkungen. Denn ich glaube, es wird uns gelassener machen und demütiger. Ich glaube, der Stammbaum von Jesus zeigt dir, dass du gelassener werden kannst in der Hinsicht, weil du lernst, dass du dich nicht ständig beweisen musst. Du kannst aussteigen aus diesem nervigen, lebenszerstörenden Hamsterrad, immer gut dastehen zu müssen, um Anerkennung zu kämpfen von diesem leistungsorientierten, schaut her, wie toll ich doch bin, von diesem sich selbst zu beweisen, dass man seinen eigenen oder den Ansprüchen von anderen immer wieder gerecht wird. Das kann mich gelassener machen. Unser unruhiges Herz kann zur Ruhe kommen, weil wenn wir mehr und mehr verstehen, dass wir tatsächlich nur Teil von Gottes Familie sein können, von seiner Abstammungslinie, allein aus Gnade, dann macht uns das gelassen. Aber diese Wahrheit macht uns nicht nur gelassener, sondern sie lässt uns auch, glaube ich, sehr stark demütiger werden, weil der Stammbaum uns dabei hilft zu verstehen, dass christlicher Glaube nicht heißt, die Guten sind drin und die Schlechten sind draußen. Und vielleicht ist das so eins der größten Missverständnisse, die Menschen über Kirche haben oder über den christlichen Glauben haben. Und manchmal glauben wir Christen das auch über uns. Wir sind drin, weil wir besser sind, weil wir es verdient haben, weil wir nicht so sind, wir sind vielleicht auch nicht perfekt, aber wir sind nicht so wie die, nicht so wie die anderen. Weil wir sind dabei, weil wir es checken, nicht so wie die anderen. Und all diese arroganten, überheblichen Gedanken, die ihr vielleicht auch aus eurem Leben kennt oder auch schon von anderen so an euch herangetragen bekommen habt. Aber wer die Gnade Gottes versteht, wie es uns hier in dem Text begegnet, der kommt nicht mehr auf die Idee zu sagen, ich bin heiliger, ich bin besser, ich bin geistlicher, sondern wer die Gnade Gottes versteht oder verstanden hat, der hört auf, stolz zu sein und überheblich und auf andere herabzublicken und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie es nicht verdient haben und das Gefühl zu haben, dass ich selbst besser bin. Denn diese Gnade zeigt uns eigentlich den provokanten Spiegel, in dem sie sagt, du bist nicht besser. Ich bin nicht besser. Aber Gottes Gnade ist atemberaubender, mächtiger, grenzenloser, lebensverändernder, als wir es gedacht hätten. Und wir haben es alle nötig, vielleicht mehr als wir glauben. Und ich glaube, wir wollen das aber manchmal gar nicht so hören. Es ist, glaube ich, vielleicht wie so an Weihnachten, wenn du ein Geschenk von deinem besten Freund kriegst. Und du sitzt da und freust dich, ah, erst haben die Kinder die Geschenke gekriegt, jetzt bin ich endlich dran. Und ich kann dieses Geschenk aufmachen und du machst dieses Geschenk auf und siehst, es ist ein Buch und du liest den Titel und drauf steht, 7 Wege, kein Egoist mehr zu sein. Das ist ein Geschenk, das wollen wir nicht haben. Das wollen wir nicht annehmen. Denn wenn wir das annehmen, dann geben wir eigentlich zu, was in uns steckt. Und wir müssen uns eingestehen, dass das vielleicht ist, wie unser bester Freund uns sieht. Aber wenn wir es annehmen, dann ist es das befreiendste Geschenk, was unser Leben und unsere Werte völlig auf den Kopf stellen kann. Und ich möchte am liebsten, als ich jetzt diese Geschichte von dieser Frau, die ich vorhin vorgelesen habe, nochmal gelesen habe, ich würde dieser Frau am liebsten zurufen, vergiss all das, was du von Kirche und vielleicht von Christen erlebt hast und schau auf Jesus, was er für eine Gnade hat. Schau auf Jesus, was bei ihm zu finden ist. Bei ihm gibt es nicht einen Menschen, nicht mal den nobelsten, den besten, den klügsten, den moralischsten, der die Gnade von Jesus nicht bräuchte. Und genauso gibt es nicht einen Menschen, nicht mal den schlechtesten auf der ganzen Welt, der zu schlecht wäre, um die Gnade von Jesus zu empfangen. Bei Jesus sitzen die Prostituierte, der König, der Mann, die Frau, der Ausgegrenzte und der Jude, moralisch gut und unmoralisch, an einem Tisch auf Augenhöhe. gleichermaßen angewiesen auf pure Gnade, aber auch gleichermaßen akzeptiert und geliebt aus purer Gnade. Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken. Gute Nachricht, die zu uns kommt. Wenn wir in diesen Text reinschauen, sehen wir, dass dieser Text anfängt mit Abraham. Sie ist die erste Person, die in dieser Geschichte vorkommt von Jesus. Und dieser Abraham hat damals, 2000 Jahre vor Jesus, ein Versprechen bekommen, dass durch seine Nachfahren, durch seinen Nachkommen, alle Völker der Welt gesegnet werden. Aber es dauerte tatsächlich genau diese 2000 Jahre, bis tatsächlich Maria schwanger wurde und Jesus geboren wurde. Aber dann kam er, Jesus als die personifizierte Gnade. Gott selbst entscheidet sich, Teil von dieser kaputten Familie zu werden und erhält sein Versprechen. Gott macht sich selbst auf den Weg zu uns, um seine atemberaubende Gnade zu zeigen. Er steht nicht nur einfach da und wartet und jetzt kommt, nein, er läuft auf uns zu. Er macht diesen Schritt auf uns zu. Und es gibt so eine Geschichte in der Bibel, die ist meine Lieblingsgeschichte. Ihr habt mich vielleicht auch schon ab und zu mal darüber erzählen gehört. Und das ist die Geschichte von einem verlorenen, eigentlich von zwei verlorenen Söhnen, aber auch von einem verlorenen Sohn, nämlich ein junger Mann, der sich entscheidet, seinen Vater komplett zu beleidigen. Er nimmt das Erbe von seinem Vater, haut ab, verprasst sein ganzes Geld und landet dann irgendwann total in der Gosse, am Abgrund. Vielleicht so ein bisschen wie diese Frau aus der Geschichte am Anfang. Und er kommt dann irgendwann zur Erkenntnis, so kann ich nicht weiter überleben, ich will zurückgehen zu meinem Vater und will zu ihm gehen. Und er macht sich auf den Weg mit ganz vielen Rückzahlungsplänen, mit Entschuldigungen, wie er das wieder gut machen kann und tritt reumütig so vor seinen Vater. Aber in der Geschichte heißt es, der Vater hat kein Interesse, sich das anzuhören, sondern er läuft ihm voll Freude entgegen und nimmt ihn in den Arm und sagt, das ist mein geliebtes Kind, es ist wieder da. Er steht da nicht mit erhobenem Zeigefinger, ja, jetzt zeig mal, wie du das wieder gut machen willst. Nein, er nimmt ihn in den Arm und bekleidet ihn mit seinen Kostbarkeiten. Und das ist Gnade und das ist gute Nachricht. Das ist das, was an Weihnachten passiert ist. Das ist nicht nur einfach ein guter Rat, ein inspirierender Gedanke, um dein Leben irgendwie ein bisschen besser zu machen oder sonst irgendwie so ein Mist. Nein, das ist gute Nachricht von einer atemberaubenden Gnade für dein und mein Leben. Und ich kann euch das sagen, ich erlebe das auch diese Woche immer wieder neu, ganz persönlich, wie groß und wie bedeutend diese Gnade für mein Leben ist und wie befreiend. Diese Gnade, Gott, Gnade heißt eigentlich, ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Aber ich kann auch nichts tun, damit Gott mich weniger liebt. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht ist das, wenn du an Gott glaubst, genau der Punkt, wo du immer wieder dran zweifelst. Immer wieder merkst du, wie du es doch eigentlich nicht verdient hast, zu Gott zu hören. Immer wieder verzweifelst du über dich selbst, über die Ansprüche, die du eigentlich erfüllen solltest, über die Ansprüche, die du vielleicht selbst an dich hast. Und du schämst dich über das, wie du manchmal denkst, was du tust und was du getan hast. Und dich verfolgen vielleicht Dinge aus der Vergangenheit. Und du sagst, das kann ich nicht loslassen, es ist zu schlimm. Und du hoffst vielleicht irgendwann in der Zukunft, da werde ich das hoffentlich dann irgendwann besser hinkriegen. Dann werde ich vielleicht anders sein, werde ich besser sein. Aber dann lädt dich der Text heute ein und dann lädt dich Weihnachten ein, die gute Nachricht von Gottes atemberaubender Gnade wirklich nochmal neu anzunehmen. Im Hebräerbrief heißt es nämlich, Jesus schämt sich nicht, uns unsere Geschwister, seine Geschwister zu nennen. Er schämt sich nicht und du darfst bei ihm deine ganze Scham loslassen, abfallen lassen. Jesus liebt nicht eine zukünftige, bessere Version von dir, die es irgendwann besser hinkriegt. Ein Tobias, der nicht wieder so oft versagt und seinen Gedanken auch so überheblich ist, vielleicht an einer Stelle oder wie auch immer. Sondern er liebt dich genau jetzt, in diesem Punkt, wo du stehst. Aber vielleicht hast du auch gerade zum ersten Mal von dieser Art und Weise von Jesus gehört. und du bist dir gar nicht sicher, ob das etwas für dich ist und du siehst es auch nicht, dass du Gnade nötig hättest. Und ich glaube, es ist okay, wenn du so denkst. Ich möchte dich trotzdem herausfordern, darüber nachzudenken, wie wäre es, wenn da wirklich jemand ist mit so einer Gnade, die dich rausreißen würde aus diesem Hamsterrad und dir die Chance gibt, da rauszukommen, immer gut sein zu müssen. Eine gute Mutter, ein guter Vater auf der Arbeit, das hinzukriegen, den eigenen Ansprüchen, den Ansprüchen der Eltern einfach mal abfallen zu lassen. Und vielleicht ist heute und Weihnachten und vielleicht auch dieses Weihnachten gerade, wo so vieles nicht so schön romantisch und weihnachtlich stimmungsmäßig sich anfühlt, genau die Chance nochmal ganz neu zu entdecken oder zum ersten Mal zu entdecken, worum es in Weihnachten wirklich geht. Nämlich um endlich gute Nachricht. Endlich gute Nachricht für dein Leben. Endlich gute Nachricht von Gottes atemberaubender Gnade. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du so ein Gott bist. Ich danke dir, dass du dich nicht schämst, dich in unsere kaputte Geschichte reinzuschreiben und dass wir deine Geschwister sein dürfen. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was ich tun kann, dass du mich weniger liebst. Und dass es nichts gibt, dass ich tun kann, dass du mich mehr liebst. Du liebst mich jetzt, keine zukünftige bessere Version, sondern so, wie ich jetzt bin. Ich danke dir für diesen Text von Matthäus, den wir lesen durften, dass du in diese Geschichte reinkommst. Und das ist gute Nachricht. Das ist nicht nur ein Tipp für ein besseres Leben, nein, es verändert unser Leben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass das tiefer in unser Herz reinkommt. Zum ersten Mal oder auch wenn wir schon lange irgendwie uns selbst als Christen bezeichnen, dass es tief einsinkt. Danke, dass du so ein Gott bist mit atemberaubender Gnade. Amen.